Willkommen an Bord der MS Calypso. Lasst uns gemeinsam den Anker lichten und in See stechen, um die faszinierende Welt der Organisation zu erkunden. Tauchen wir ein in eine Welt voller Abenteuer und Überraschungen, um Wissensschätze zu bergen und Geheimnisse zu lüften. Machen wir uns auf die Suche nach den Mechanismen und Dynamiken, die Organisationen prägen.
Fangen wir an mit Tanz und Glück.
Genau, wir fangen an mit Tanz und Glück. Lasse, herzlich willkommen, dass du da bist. Ist mir ein Traum, ein echtes Fest. Freue mich sehr. Ich erzähle auch später noch, warum. Diesmal machen wir aber einen kurzen Knick und ich erzähle erst schnell das Märchen, was wir uns überlegt haben, und dann können wir einsteigen. Einverstanden?
Sehr gut.
So machen wir das. Also, Lasse, Hans im Glück haben wir uns ausgesucht, nicht weil du Hans heißt, sondern du heißt Lasse und dabei bleibt es auch. Hans im Glück ist ganz schnell erzählt. Hans arbeitet hart und schwer und nach 7 Jahren harter Arbeit bekommt Hans einen Klumpen Gold geschenkt, mit dem er sich auf den Weg nach Hause macht. Und unterwegs tauscht er einfach diesen Klumpen Gold erst gegen ein Pferd, dann gegen eine Kuh, dann die Kuh gegen ein Schwein, das Schwein in eine Gans. Und am Ende tauscht er die Gans gegen einen Schleifstein. Und den Schleifstein verliert er am Ende in einem Brunnen und ist dann völlig befreit ist quasi gar nicht mehr gebunden an materielle Dinge. Es gibt auch keine sichtbaren Zeichen mehr, was er geleistet hat oder nicht geleistet hat. Er ist einfach nur noch Hans und kann nach Hause gehen und frei sein. Und das Märchen haben wir deshalb ausgewählt, weil du quasi für mich so ein Hans im Glück bist, wenn man drauf guckt. Ich will kurz beschreiben, was du machst, damit man versteht, was dieses Hans im Glück eigentlich soll, damit wir dann zum Thema kommen können. Weil du bist Jurist aus der Eifel, zweifacher Herausgeber vom Crazewire Magazin. Ich habe verstanden, du hattest das schon mal, ne, direkt nach dem Studium irgendwie, 16 Jahre.
Genau, wir haben so 2002 angefangen, 2018 aufgehört, 2023 wieder angefangen.
Okay. Wie man zum Crazewire Magazin kommt, das packen wir alles in die Shownotes, weil das ist wichtig, das kann man machen, weil es gut ist und weil es ein tolles, wirklich tolles Magazin ist. Freue mich immer, wenn es da kommt. Vor allem freue ich mich immer auf den kleinen Post-it mit dem Smiley. Das finde ich hervorragend. Das freue mich immer sehr. dann bist du Gitarrist von einer meiner Lieblingsbands, nämlich Schreng Schreng und Lala. Es gibt verschiedene Beschreibungen, was ihr für Musik macht. Die schönste fand ich tatsächlich Pop-Punk. Das spricht sich auch so schön. Das ist irgendwie Akustik-Pop-Punk. Warum nicht?
Ich erinnere mich, dass ich auf das erste Plakat geschrieben habe, wir sind eine Mischung zwischen Tomte, Reinhard May und Bob Dylan. Da ist Pop-Punk die bessere Beschreibung, glaube ich, ja.
Als Herausgeber von Crazewire und als Gitarrist von Schreng Schreng und Lala kenne ich dich als Person des öffentlichen Lebens, wenn man so will, schon eine ganze Weile. Und wir sind auf LinkedIn miteinander verknüpft, weil man über LinkedIn nämlich das Crazewire Magazin mit einer Privatnachricht bestellen kann und da auch dann die Anweisung kriegt, wie man zum Magazin kommt. Und das hat dazu geführt, dass ich einen Post von dir gelesen habe, wo ich dachte, ach was, das ist ja verrückt. Weil da schriebst du, dass du jetzt den Job wechselst, und da habe ich das erste Mal verstanden, dass du hauptberuflich Pressesprecher bei einer Versicherung warst bis jetzt. Und da dachte ich, holla, warte mal, das ist ja die geilste Ausrede, den endlich zu fragen, ob wir nicht mal zusammen einen Podcast machen können. Das habe ich sofort genutzt, weil es mich auch wirklich interessiert hat, wie das funktioniert, ne? Die Art von Musik, die ihr macht, das Crazewire Magazin, diese Kultur, die auch da rundherum dreht. Wie passt denn das zum Pressesprecher von der Versicherung? Und dann war ich im Kopf sehr schnell, und das hat mir dann auch im Vorgespräch ziemlich schön nochmal plakativ hingeschrieben, bei so einer Sendung zwischen Punk und Nadelstreifen. Und jetzt sind wir hier.
Jetzt sind wir hier, im Kapuzenpulli.
Im Kapuzenpulli, genau, nicht in Nadelstreifen. Also das wäre eigentlich schön gewesen, hätte man machen können.
Ja, schön, dass ich hier sein darf, Frank. Ich freue mich sehr.
Das ist total toll. Für mich wirklich ganz besondere Sendung, kann ich nur noch mal sagen. Wenn mir hinterher jemand vorwirft, ich hätte Fanboy-Tum aufblitzen lassen, dann ohne jeden Zweifel ist das so. Das, was ich total spannend, also jetzt mal ab von diesen ganzen Dingen, die man durchaus mega spannend finden kann oder die man lange reden kann, ne? Musik und wie geht denn eigentlich so Magazin machen heutzutage? Das, was mich im Rahmen dieser Aufnahme total interessiert, ist ja, wie funktioniert denn das eigentlich, ne? Wenn man sagt, ich hatte dich ja angeschrieben, ob wir so eine Sendung machen können. Dann hattest du erst zurückgefragt, ja, was soll ich denn da erzählen? Das ist ja nur mein 9-to-5-Job. Und ich sage, ja, genau das. Weil das heutzutage ist ja doch so, dass häufig Unternehmen eigentlich gerne wollen, dass nicht Leute 9-to-5 machen, sondern sich mit ihrem ganzen Wesen und ihrem ganzen Dasein in diesen Job einbringen. Da so ein manchmal gefühlt auch so ein Druck entsteht. Und die Frage ist ja, wie geht man damit um? Wenn man noch dazu als Pressesprecher ja so ein bisschen das Schauseitenmanagement von einem Unternehmen irgendwo mit bedient und mitleiten muss. Ne? Wie ist denn das eigentlich?
Also man muss das, glaube ich, differenziert betrachten. Also ich habe natürlich angefangen ganz normal als Referent der Unternehmenskommunikation. Und bin da am Ende auch gelandet. Ne? So transparent muss man das, glaube ich, auch formulieren, denn die Pressesprechertätigkeit wurde nach 2 Jahren dann auch wieder aufgehoben. Über die Gründe müsste man aber jetzt nicht sprechen, aber das ist schwierig, sage ich jetzt mal so. Das ist auch der Grund, warum ich dann am Ende die Organisation verlassen habe. Aber es ist natürlich so, dass du als Referent der Unternehmenskommunikation in einem Versicherungsunternehmen erstmal sehr weich sitzt. Ne? Eine Versicherung hat, glaube nach Innentarif, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube 37,6 Stunden Woche, 30 Tage Urlaub. Durch Corona hatten wir im Prinzip konsequent Homeoffice. Und dann ist die Frage natürlich zum einen, wenn man ambitioniert Künstler ist. Ich habe ja parallel auch noch ein Buch im Ventilverlag veröffentlicht mit Jörg Mechenbier, dem Sänger von Streng, Streng und Lala. Wenn man das alles so unter einen Hut kriegen möchte, dann ist es natürlich relativ einfach, sage ich jetzt mal, in einem Job zu arbeiten, der dir diesen Freiraum ermöglicht. Wenn man auf Tour fahren möchte, freitags muss man irgendwie nach Leipzig, dann musst du halt um 12 Uhr im Zug sitzen. Dann brauchst du einen Chef und ein Unternehmen, eine Organisation, die dir ermöglicht, von 7 bis 12 zu arbeiten und dann Richtung Hauptbahnhof sich aufmachen zu können. So, und das war für mich immer die oberste Priorität, nämlich, dass ich einen Job habe, der mir das andere ermöglicht und im Optimalfall natürlich auch noch die Miete bezahlt, denn wir sind ja nicht mehr in den 80ern und in den 90ern, dass man mit Buch, Magazin und Musik irgendwie Geld verdient. Es ist eine schwarze Null am Ende des Tages. Und damit, ne, ich habe 2 kleine Kinder und wohne in Düsseldorf, so ein gewisses Budget, um deinen Lebenserhalt, Unterhalt zu bestreiten, brauchst du dann einfach. Und auch da ist die Versicherung natürlich ein sehr dankbarer Arbeitgeber. Muss man schlicht und ergreifend einfach so sehen. Der Punkt, der es dann schwierig macht, und ich glaube, das ist auch so unterschwellig so ein bisschen das, was du auch gemerkt hast, als du den Text bei LinkedIn gelesen hast, ist, das geht nicht ohne Reibungsverluste. Denn am Ende des Tages will die Firma natürlich, dass ich mich 100%ig einbringe in das Unternehmen und am besten auch 24/7, denn das ist heutzutage einfach so, dass man auch um 18.45 Uhr noch E-Mails bekommt und Anrufe, wo man schlicht und ergreifend am besten noch heute irgendetwas fertigstellt. Und das ist eine reine Mindset-Sache, die muss man lernen. Und da geht man durch eine harte Schule. Ich habe die ersten 5 Jahre immer meinen Laptop mit im Urlaub gehabt und habe morgens um 7 Uhr, bevor meine Frau und die Kinder wach wurden, meine E-Mails gecheckt. So im Urlaub, das war für mich ganz klar. Ne? So viel Treue dem Arbeitgeber hatte ich immer. So. Und gedankt wird's dir halt nicht. Und wenn dir das erste Mal passiert, dass diese fehlende Dankbarkeit wirklich ganz präsent bei dir aufplöppt, dann wird es natürlich einfacher mit dem Mindset. Und dann sagt man irgendwann, alles klar, ihr behandelt mich semi-gut auf der zwischenmenschlichen Ebene, dann löse ich mich einfach. Es gibt ja diese, wie heißt denn das nochmal, diese innerliche Kündigung, und die ist bei mir vor 5 Jahren schon, im Prinzip war das schon durch. Ich habe einfach nur versucht, so lange da auszuhalten, dass ich alles andere so angenehm wie möglich gestalten kann. Und irgendwann ist die Schmerzgrenze dann erreicht und dann muss man da weg.
Wenn man da drauf guckt, passieren ja Sachen. Also die auf der einen Seite hast du auch gesagt, ne, die ersten Jahre, okay, ist man da dabei, hat einen Rechner mit im Urlaub, versucht irgendwie seinen Beitrag da zu leisten. Ich unterstelle mal so ein bisschen, es geht ja auch darum, wenn du sagst, Priorität hat Musik, Magazin, all diese Kultur- und Kunstdinge, die du da machst, dass man das versucht, irgendwie zurückzugeben, ne? Diesen Freiraum, den man hat, anderweitig irgendwie wieder auszugleichen. Das ist ja eigentlich normal menschliches Verhalten. Der Punkt, den ich spannend finde, ist, dass in Organisationen heutzutage durch dieses, ne, bring dich als ganzer Mensch ein, für die das anders sehen, ja, eigentlich so eine Beteiligungsgrenze auch da ist. Also ich unterstelle weiter, wenn Menschen, die sich vollständig einbringen, viel oft erreichbar sind, die mit den Kollegen abends weggehen, möglicherweise mit Kollegen permanent in Urlaub fahren oder so Sachen, dass da Netzwerke entstehen, die dann natürlich irgendwie eine andere Form von Kooperation auch ermöglichen. Und durch diese andere Form von Kooperation ja wieder Sachen dann möglich werden, die für Leute, die sagen 9-to-5, irgendwie nicht so da sind. Würdest du sagen, da ist so eine Art Zweiklassengesellschaft entsteht da? Oder wie ist denn das bei dir gewesen?
Das ist eine total gute und berechtigte Frage, Falk. Die trifft nur bei mir überhaupt nicht zu. Ich habe immer, und so bin ich groß geworden einfach, für mich war immer Loyalität das Wichtigste. So. Und mir hat jemand die Möglichkeit, genau wie du das eben sagtest, die Möglichkeit gegeben, ganz viel in meiner Freizeit machen zu können, was jetzt vielleicht ein anderer Job im Schichtdienst oder sonst irgendwo nicht ermöglicht hätte. Und dementsprechend war ich meinem Arbeitgeber einfach komplett loyal gegenüber. Das war für mich auch immer total wichtig. So. Und diese Zweiklassengesellschaft von ich mache im Monat 50 Überstunden und ärgere mich am Ende, dass man mir Überstunden kürzt. Dafür habe ich aber einen Benefit auf anderen Ebenen. Das ist so, wenn du es schlau machst. Ne? Das ist halt auch einfach so ein bisschen die Idee, noch etwas zu werden, in Anführungsstrichen, ne? Dass man halt sagt, okay, ne, wir haben 20 Mitarbeiter im Team, davon werden 2 Teamleiter. So, natürlich mache ich dann Überstunden, ich will ja Teamleiter werden. So, mir war das immer scheißegal, ich wollte nicht Teamleiter werden. So, und das führt aber dazu, und das ist, glaube ich, eher so der Punkt, den ich jetzt erlebt habe, man wird dann als destruktiv abgestempelt. Ne? Und dieses, das ist der Paulus, der ist destruktiv, ne? Der will ja eh weg, der hat schlechte Laune. Das fällt einem dann manchmal auf die Füße und das motiviert natürlich dann auch nicht, den Zustand dann nochmal abzuändern. Ja, und ich habe das nie verstanden. Ich verstehe das auch bis heute nicht. In meinem Vertrag stehen, ne, 40 Stunden, 37,6, whatever. Und warum soll ich dann 60 arbeiten? So, das dankt mir keiner, das bezahlt mir keiner. Und die Freizeit habe ich ja auch nicht, die ich mir dafür vielleicht, wenn ich im Gleitzeitbereich arbeite, weil ich halt einfach, ich habe gar keine Zeit, diese Stunden zu nehmen. So, und das verstehen aber die Arbeitgeber nicht. Und das ist eins der Probleme, wo ich dann halt auch bei uns in der Organisation irgendwann gesagt habe, nee, ich koppel mich da komplett von ab. Weil, wofür? Also wofür sollte ich das tun? Ich werde in diesem Unternehmen nichts mehr. Ne? Die einzige Möglichkeit, die ich ja hatte, von Referent Unternehmenskommunikation zu Pressesprecher, das war die einzige Stufe, die es gab. So, das hatte ich erreicht. Und die wurde mir dann sozusagen wieder, diese Türe wurde wieder zugemacht. So, und dementsprechend war für mich klar, auf Lebzeiten werde ich Referent der Unternehmenskommunikation dort bleiben und Ob man da dann Lust zu hat, mit Mitte 40 noch 20 Jahre in so einer Organisation zu arbeiten, das muss ja auch jeder für sich dann entscheiden. Und das ist, ich habe mir das sehr, also es war schwer für mich. Das ist auch jetzt noch schwer. Ne? Ich fange jetzt, während wir das hier aufnehmen, sozusagen nächste Woche den neuen Job an. Und für mich ist diese Veränderung immer noch ganz schwer zu greifen. Und ich weiß immer noch nicht, ob die richtig war. Ne? Also trotz des Leidensdruck, in Anführungsstrichen, ne, den Job wechseln zu wollen, weiß ich nicht, ob das richtig war. Ne? Weil ich immer noch das Gefühl habe, mein Privatleben hat eigentlich gut funktioniert mit dem Job, den ich hatte.
Ja, also diese Abwägung, also auf der einen Seite natürlich, ne, Blick in die Zukunft ist ja immer, immer eine schwierige Sache. Ich habe die Tage einen tollen Satz gelesen. Strategie ist der Herrschaftsanspruch in der Gegenwart, abgeleitet aus der Deutungshoheit über die Zukunft.
Ja, den muss ich nochmal lesen, Falk.
Ja. Fand ich insofern cool, weil das so, ne, dieses, man macht sich immer so viel Gedanken über die Zukunft und Gerhard Gundermann singt, glaube ich, irgendwo, die Zukunft ist eine abgeschossene Kugel. Es ist nur die Frage, wie ich sie fange mit Körperteilen, fängt er dann irgendwie diese, kriegt die Reihenfolge der Körperteile nicht mehr zusammen. Insofern weiß ja keiner, ne, ob so ein Jobwechsel jetzt, ob das erfolgreich sich gestaltet und deinen Erwartungen entspricht oder nicht. Ich verstehe aber das schwierige Loslassen, und dann sind wir wieder bei Hans Glück, ne, der ja statt einem Klumpen Gold am Ende nichts mehr von den Dingen hat und ja trotzdem irgendwie glücklich ist. Mein Eindruck ist, dass Organisationen so ein bisschen dadurch, dass sie sich eher versuchen, als Bewegung aufzustellen und eben nicht als an Mitgliedschaftsbedingungen geknüpfte Vertragspartner, dass da so ein bisschen dieses Loslassen einfach schwer wird und schwieriger wird und dadurch aber so eine Erwartungshaltung unter den und zwischen den Mitarbeitenden auch entstehen, ne? Wie man so sein sollte, wenn man in so einer Organisation ist.
Ja.
Und das macht mir manchmal Sorgen, weil diese Erwartungshaltung ja eben nicht von allen zu teilen ist, ne? Man muss ja nicht mit allen befreundet sein, mit denen man zusammenarbeitet, und trotzdem kann man gut zusammenarbeiten. Und dann kommt aber sofort immer die Replik, ne? Ja, aber wenn man befreundet ist, dann ist natürlich besser.
Ja. Das ist auch ein tatsächlicher Punkt, gerade in kleinen Teams. Natürlich hilft es, auf einer vertrauensvollen Weise miteinander zu arbeiten. Und so, ich war jetzt 13 Jahre in dieser Organisation. Am Ende des Tages, glaube ich, habe ich mit 3 Leuten Privatkontakt oder 4, die noch da waren. Und das ist jetzt keine hohe Quote. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, da rausgegangen zu sein, und die Menschen waren erleichtert, dass ich endlich weg bin, weißt du, so, sondern man hat immer, ne, man hat sich gerieben und man hat sich vertragen, und am Ende des Tages stand ein Ergebnis, und das war halt regelmäßig auch ein gutes Ergebnis, sag ich jetzt mal so. Ne? Natürlich hast du auch mal daneben gegriffen, das gehört zum Spiel, ne? Aber das Zwischenmenschliche, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, und das ist etwas, was viele Leute tatsächlich nicht verstehen, und da bin ich komplett bei dir, man muss nicht befreundet sein, um gut miteinander arbeiten zu können. So, das ist im privaten Sektor eine andere Sache. Ich würde nicht in einer Band spielen wollen, in der ich nicht Freunde besetzt habe in den anderen Positionen der Band sozusagen. Ne? Und ich würde auch Crazewire mit niemandem machen, mit dem ich nicht befreundet bin. Weil das einfach meine Freizeit ist, und ich möchte in der Freizeit nicht mit irgendwem irgendwas machen, sondern ich möchte mit meinen Freunden abhängen. Ne? Und natürlich gibt es auf der Arbeit Menschen, da ist man froh, dass man zum Glück nicht in dem Team ist. Ne? Aber selbst wenn man das dann ist, muss man damit halt klarkommen. So, aber ich bin nicht dahin gegangen, um Freunde zu gewinnen. Ich habe einen großen Freundeskreis, und die sehe ich auch nie, weil ich einfach keine Zeit habe. So, ne? Und was soll ich denn da mit neuen Freunden, wenn ich meine alten schon nicht sehe? Das hat sich mir nie erschlossen. Da fahre ich doch lieber zu den Leuten, die ich seit 40 Jahren kenne, ne, so die Familie sind, als dass ich jetzt kegeln gehe mit 5 Arbeitskolleginnen. Ne? So, ja, toll. Super, war ich kegeln. Bombe.
Ja. Was? Das ist aber wirklich eine schöne Rechnung zu sagen, ich hab doch schon Freunde, die ich nicht sehe, was will ich denn da mit neuen? Da ist auch echt was dran. Das, tatsächlich hast du es gerade schon angeschnitten, und das finde ich auch extrem spannend. Unternehmen tendieren ja mittlerweile dazu, ne, diese doch diesen ganzen Menschen irgendwie zu wollen und propagieren das auch, ne? Bei uns bist du vollständig dabei und es gibt Einstellungsgespräche, wo die Leute erklären, dass sie so viel wie sie Zeit auf Arbeit verbringen, dass sie da schon ein freundschaftliches Verhältnis haben wollen zu den KollegInnen und gemeinsam abends auch Dinge miteinander tun wollen, ne? Und dass man wirklich verbunden ist miteinander. Und du formulierst ja was Ähnliches für die Band zum Beispiel, oder für Crazewire. Und hast jetzt als Unterschied eigentlich gesagt, na, das eine ist ja Freizeit und das andere ist ist Broterwerb, wenn man so will.
Ja.
Und dann kann man ja schon auf die Idee kommen als Organisation, da wäre ja schlau, wenn wir das alles so drehen, dass die Arbeit eigentlich der Freizeitspaß unserer Mitarbeitenden ist. Das ist ja irgendwo nicht blöd gedacht, kann man ja nicht sagen.
Also gerade bei größeren Organisationen erlebe ich das ja auch, dass es auch so ist. Man geht im Team zur Weihnachtsfeier, man hat eine große Weihnachtsfeier, man hat einen Sporttag, man hat ein Sommerfest, man hat ein Winterfest, man wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen, wenn der Vorstand mal wieder gewechselt wird und, und. Und das soll ja alles das Gemeinschaftsgefühl stärken. Und das wäre unfair, wenn ich sagen würde, das ist jetzt nur negativ von Seiten des Arbeitgebers, ne? Sondern ich glaube, man muss akzeptieren und auch positiv nachvollziehen können, dass das versucht wird. So, und wenn das klappt und die Menschen sich hier damit, sag ich jetzt mal, arrangieren können, dann ist das doch super. So, aber es gibt halt Menschen, ne, und das habe ich halt während meines Jurastudiums schon gemerkt, die sind nicht hundertprozentig in der Linie, wie sich andere Leute sich das vorstellen. So. Und das sind ja kleine Nuancen einfach. Ich hatte keinen Bock aufs Sportfest zu fahren von der Organisation. So, das ist ein Samstag, dann sitzt du da irgendwo an irgendeinem Baggersee und spielst Beachvolleyball mit Menschen, auf die du gar keinen Bock hast, weil, ne, also ich gehe ja auch nicht an irgendeinen Baggersee in meiner Freizeit und frage irgendwelche fremden Menschen, ob ich mit denen Beachvolleyball spielen kann. Ich habe da keinen Bock drauf, es macht mir keinen Spaß. Es gibt aber Menschen, die haben da Bock drauf und die finden das super. Und dann trinken die noch 10 Bier mit irgendwie dem Jupp von der IT und mit Martina von der Personalabteilung und dann war das ein super Abend. So, ich gucke lieber mit meinen Kindern zum 7. Mal Vajana und das ist für mich einfach der coolere Abend. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ne? Aber es funktioniert. Du kommst nach Hause und am Montag sitzen alle in ihren Büros und die sind frisch motiviert, weil das auf Kosten der Firma ein toller Tag war. Ne? So. Gab lecker Essen, eine tolle Liveband.
Aber es kommt ja auch mit Kosten, finde ich. Und das ist das, was aus meiner Sicht in den Unternehmen dann übersehen wird. Weil das, was das ja im Wesentlichen betreibt, ist ja irgendeine Form von Identitätsbildung. Ne? Du kannst dann als Team, hast du eine Identität und diese Identität macht den Unterschied zu etwas anderem aus, sonst wäre es ja keine Identität. Also wenn ich keinen Unterschied habe, dann brauche ich das auch nicht. Ne?
Ja.
Und dieser Unterschied, das ist zumindest mal meine Wahrnehmung, je persönlicher so ein Team aufgestellt ist, je mehr die Leute miteinander auf einer privaten Ebene verbunden sind, umso höher werden die Ansprüche, die man gegenseitig stellt, die über das Maß der Mitgliedschaftsbedingungen hinausgehen. Und es führt aber vor allem auch dazu, dass diese Teams sich wie eigene Identitäten bewegen und dann natürlich eine Grenze zu einer anderen Identität aufbauen.
Ja.
Und das sieht man, kann man relativ gut angucken, wenn Teams anfangen, sich Logos zu bauen. Ne?
Ja.
Hat dann so ein Team, so Team-Logo. Ne? Dann ist ja wie eine Fahne, ist ja quasi wie die Erklärung eines Staatsgebietes, was man dann betritt oder nicht betritt. Und im Grunde genommen kannst du darauf warten, dass irgendjemand auf die Idee kommt, mal so einen Grenzzaun aufzubauen. Ne? Und jeder, der dann ins Team reinkommt, der muss dann erstmal seinen Pass hinzeigen, im Grunde genommen, muss sagen, wo er denn vorher schon überall war. Und dann entscheidet man, ob denn der da dazu passt. Und das macht es ja total schwer, weil es ja nicht mehr um die Sachebene geht. Sonst geht ja dann eigentlich nur noch darum, ob man die Erwartungshaltung der schon vorhandenen Teammitglieder erfüllen will oder nicht.
Ja.
Das finde ich für Unternehmen total schwierig, weil die sich eigentlich da was einbauen in ihr System, was sie gar nicht gebrauchen können. Das verhindert ja auch, das verhindert ja, dass man darüber spricht, wie wirksam seid ihr denn als Team? Ja? Wenn alle total beflissen miteinander befreundet, den ganzen Tag Wasserräder schlagen, dann leisten die ja was. Es ist nur möglicherweise nicht wirksam. Und das kannst du aber ganz schlecht erklären. Wie willst du das machen? Ich weiß nicht, vielleicht ist das in der Band anders, aber so im privaten Umfeld neigt man ja schon dazu, Sachen zu tolerieren. Diese Aktivität da gerade finde ich vielleicht nicht so toll, aber sei es drum, ist ja der Bruder, ist die Schwester, ist sonst wer. Ja, du bist ja anders unterwegs in so familiären Umfeldern vor allem.
Aber Falk, das, wie gesagt, so das ist für mich eine ganz schwierige Diskussion. Denn zum einen habe ich in einer Organisation gearbeitet, wo man gar nicht an diesen Punkt gekommen ist, weil es einfach nicht funktioniert hat. Man versucht seit Jahren, das in irgendeiner Art und Weise so hinzubekommen, dass dieses Familiäre da bleibt. Da hat Corona, glaube ich, tatsächlich durch viel Homeoffice natürlich auch dagegen gearbeitet. Ne? Das muss man ja auch so sehen. Ne? Wenn nur noch die Hälfte des Teams immer da ist und die andere Hälfte guckt man sich in irgendeinem Team-Meeting übers Internet an und eigentlich wäscht man parallel, weil man die Kamera ausgemacht hat, die Wäsche oder was auch immer, hat man natürlich da ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl. Ne? Und je größer dieses Unternehmen ist, desto schwieriger ist es natürlich auch, die einzelnen Teile zusammenzufügen. Ne? Da hast du schon recht. Ne? Bei uns wurden jetzt keine Logos gebaut oder so. Aber es ist natürlich schwierig, einfach abteilungsübergreifend oder hauptabteilungsübergreifend miteinander zu kommunizieren, weil auch da natürlich das Zwischenmenschliche immer eine Rolle spielt. Ne? Ist der Hauptabteilungsleiter unserem Hauptabteilungsleiter wohlgesonnen, dann gehe ich vielleicht mal ans Telefon. Und wenn das aber für mich ein Idiot ist, ne, dann lasse ich die halt einfach mal 3 Wochen warten. Und das sind Dinge, die ich halt ganz schwierig finde in großen Organisationen, wenn das halt einfach nicht sauber aufgegleist ist. Du hast immer Befindlichkeiten und diese Befindlichkeiten machen es immer schwierig. Und das fängt halt im Team an und das hört in der Hauptabteilung auf und im Zweifel hört es halt beim Vorstand auf. Ne, oder bei der Geschäftsführung auf. So, und ich habe da keine Lösung zu, weil ich mich auch entschieden habe, einfach aus den großen Organisationen mich rauszuhalten, weil ich einfach mir über diese Sachen keine Gedanken mehr machen möchte. Ne, ich finde, das kann man machen. Und ich glaube auch, dass viele Leute in einer großen Organisation glücklicher sind als in einer kleinen, weil man natürlich sich auch verstecken kann. Du hast in einer deiner älteren Sendungen mal eine ganz schöne Folge gehabt, wo ihr über Überperform und Underperforming diskutiert habt. So, das fand ich ziemlich spannend, weil das ja genau der Punkt. So, ne? Es gibt halt auch Leute, die wollen nicht mehr machen als unbedingt notwendig. So, und die müssen wir ja auch irgendwie mit da reinnehmen. Und das ist aber eine Führungssache. Und diese Führungssachen, das sind Punkte, wo du eigentlich ansetzen musst. So, ne, wenn die Führung gut ist, dann kannst du halt auch ein Team ohne Freunde gut an den Start bringen und alle haben Bock. So, wenn du aber schlecht geführt wirst, dann wirst du schlecht geführt und dann fliegt dir das Ding irgendwann um die Ohren. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ohne gute Führung funktioniert kein Team. Hm. So, ne, und das ist, je größer die Organisation, desto besser muss die Führung sein.
Aber auch das ist, Führung ist aber auch so ein, also das, da finde ich es halt auch schwierig, ne, wenn viel auf dieses Gruppenthema gesetzt wird und gar nicht so sehr auf einer tatsächlichen Sachebene gesagt wird, guck mal, das ist das, was wir erreichen wollen, das sind die vereinbarten Leistungsgegenstände, die man eben zu erbringen hat, ne, 36,5 Stunden oder 37 oder was auch immer, dass dann eigentlich, es für Führung umso schwieriger wird für Führende, ja, wenn man in diesen persönlichen Beziehungen klar kriegen muss, worum es eigentlich geht und Entscheidungen treffen soll, von denen man weiß, dass der Einzelne auf einer Privatebene sagen würde, nö, das finde ich doof. Es gibt zwar das Thema dialogische Führung, geprägt durch Beratung, wo ja die Grundidee ist, wenn alle ihre Perspektive freimütig einbringen können, dann kann derjenige, der beraten wird, diese Perspektiven alle wahrnehmen, also quasi blinde Flecke entdecken. Und denjenigen, die ihre Perspektive einbringen, wird ermöglicht, zurückzutreten von der eigenen Meinung zugunsten einer besseren Entscheidung. Ja. Und das, glaube ich, das wird halt, ich kann mir das immer nicht gut vorstellen, wie das funktioniert, wenn du persönlich mit dem anderen Menschen so extrem verbunden bist, auf so einer freundschaftlichen Ebene. Weil entweder sagt derjenige ja, nee, die Perspektive, die der da gerade auf den Tisch legt, die ist ja, die muss ja super sein. Ich mag den ja sehr. Ja? Also es wäre das Gleiche, als würde ich sagen, weiß nicht, ihr bringt jetzt ein neues Album raus und da würde ich ja per se sagen, das kann ja nur geil sein. Da freue ich mich wie Bolle drauf. Ja.
Ja.
Ist ja logisch. Egal, was ihr daraus macht, dann bin ich vielleicht heimlich, heißt dann im Dunkeln, wenn niemand zuhört. Naja, aber also so geil wie Plastik fressen waren sie schon lange nicht mehr.
Ja. Die alten Sachen fand ich ja ganz gut, die neuen nicht.
Genau. Ja. Das sage ich aber nicht laut, weil ich ja den anderen nicht irgendwie auf die Füße treten will. Und genauso umgekehrt, ne, gibt es dann, glaube ich, Situationen, wo man sagt, nee, weil man so persönlich verbunden ist, haut man jetzt mal richtig raus. Ja, da kann man sich das mal richtig geben. Das, was aus meiner Sicht wegfällt, ist dieser wichtige Mittelbau, das dazwischen. Dieses Interim von ich sage gar nichts Negatives oder ich übertreibe das Negative, weil ich glaube, dass das okay ist in dem Verhältnis, in dem man steckt.
Ja. Also ich ja, Falk, du hast in ganz vielen Punkten hast du da recht, aber ich tue mich da schwer. Ich habe zwei Sachen, die, also ich bin so ein Larifari-Typ, weißt du, so, ne? Also ich bin frei Schnauze, ich ne, habe auch jetzt wie gesagt in der letzten Organisation einmal das Pech gehabt, dass ich frei Schnauze war bei jemandem, wo ich das vielleicht hätte nicht sein sollen, und habe da meine Quittungen für bekommen, so, aber bei mir ist dieser Punkt, ist mir doch egal, ob dein Freund neben mir sitzt, mit dem ich gut klarkomme, oder jemand mir gegenüber sitzt, wo ich denke, so meine Fresse, warum muss ich mit der zusammenarbeiten oder mit dem, ne? So, aber ich habe doch einen professionellen Anspruch an mich selbst. So, und ich glaube, dass das ein total wichtiger Punkt ist, dass du zum einen ehrlich bist, weil Ehrlichkeit immer hilft, auch wenn die manchmal wehtut, und das andere ist ein professioneller Anspruch. Ich habe ja in unserer Organisation natürlich mal eine kurze Phase gehabt, wo ich derart genervt war, dass ich wahrscheinlich den professionellen Anspruch auch mal hab schleifen lassen, aber prinzipiell, und das habe ich am Ende an der Wertschätzung gemerkt, am Ende habe ich immer einen guten Job gemacht, weil ich einen professionellen Anspruch an mich selber habe. Ich möchte in den Spiegel gucken und sagen, okay, ich habe meinen Job gut gemacht. So, und wenn das jeder macht und dazu eine Grundehrlichkeit besitzt, du musst ja nicht immer hundertprozentig das sagen, was du denkst. Manchmal ist es vielleicht auch schlauer, du hältst mal den Mund, ne, weil es sonst kontraproduktiv wird, aber mit einer Grundehrlichkeit und einem professionellen Anspruch ist es egal, wer neben dir sitzt, weil der mit dir befreundete Kollege, die befreundete Kollegin, die weiß doch dann auch, das zu handeln, wenn es um die professionelle Arbeitsweise geht. So, und das ist aber etwas, wo Leute wie wir beide halt dann auch schon mal dran scheitern, weil halt so nicht alle Menschen sind. Und das können auch nicht alle Menschen ertragen. Wenn du jemanden sagst, die Idee ist halt Grütze, ne, und du hast dann noch drei Argumente, warum die Grütze ist, dann sind die trotzdem eingeschnappt. So, aber das muss ja mal gesagt werden, ansonsten arbeitest du halt einfach 2 Wochen an Grütze und nach 2 Wochen fällt dir das auf die Füße, weil dann jemand kommt und noch von außen sagt, das ist aber doch Grütze. So, und so habe ich das versucht, immer für mich auszulegen. So, und deswegen war mir immer egal, ob da jetzt ein befreundeter Kollege neben mir sitzt oder nicht. So, ich habe mit allen gleich geredet. Mhm. So, das muss man aber auch können. Also, oder gelernt haben. Weil du darfst da nicht zu harsch in der Formulierung sein. Das ist etwas, was, ich komme jetzt nicht von der Straße, ne, aber ich bin schon mit einem harten Umgangston, sage ich jetzt mal, groß geworden. Wenn du mich jetzt im Vorstellungsgespräch fragst, ne, was sind deine Schwächen? Mit Sicherheit bin ich nicht immer auf dem Punkt in der Formulierung. Mhm. So, ne, und das führt dann natürlich auch zu Komplikationen. Aber am Ende des Tages wusste jeder, wo er dran ist bei mir. Und das ist das Wichtigste eigentlich in der Zusammenarbeit. Dieses Taktieren oder ich will was werden, deswegen rede ich jetzt der Person über mir ein bisschen nach dem Mund. Das ist doch scheiße.
Das wäre ja dann quasi schon so ein Teil Antwort auf die Frage, wie könnte man denn gut so komponieren, hatte ich mal für mich auf den Zettel geschrieben. Ne? Weil am Ende, glaube ich, ist ja Führung ist ja auch in meiner Vorstellung wie komponieren. Ne? Ich komponiere bestimmte Elemente so miteinander, dass die harmonisch wirken und die Wirkung erzielen, die beabsichtigt ist. Und diese Ehrlichkeit als Teil dessen zu nehmen, Ehrlichkeit in Verbindung mit Professionalität, könnte ja quasi schon der erste Hint sein, was man da eigentlich miteinander komponiert. Und ja. Trotzdem fällt's ja schwer. Meinst du, man könnte, also nur völlig aus, weil du Jura studiert hast und ich Jura studiert habe und du sogar noch ein Stückchen besser Jura studiert hast als ich. Also ja. Kann man nicht, ob man das nicht irgendwie kann man das nicht irgendwie in Verträgen irgendwie, kann man sowas nicht in Verträgen komponieren in irgendeiner Form? Das wäre doch eigentlich geil, wenn man sich gar nicht so sehr, wenn man sich wieder auf was beziehen könnte. Das, glaube ich, ist der Punkt, den ich so versuche, krampfhaft zu machen. Ich finde so schwer, einen Bezugspunkt zu haben, wenn alles auf so einer Bring dich als ganzer Mensch ein Basis läuft. Worauf soll ich mich dann beziehen? Ich kann doch, wo mache ich für mich eine für andere verständliche Grenze hin? Weil dass du so bist, wie du bist, ja, das überrascht mich jetzt nicht, wenn man das Buch gelesen hat. Was übrigens, das habe ich völlig vergessen zu sagen, ein großartiges Buch war. Ich habe es mit ganz viel Freude, mit ganz viel Emotionen gelesen, fand es wirklich herausragend. Aber vielen fällt das ja nicht so, geht das ja nicht so von der Hand, ne, zu sagen, okay, ich grenze mich hier irgendwie ab und sage, das ist der okaye Teil, den wir alle betreten dürfen, und das ist übrigens mein Teil, da entscheide ich, wer den betreten darf. Das ist ja so ein bisschen, ne?
Ja, also ja, Entschuldigung, ich glaube, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber Das Ding ist ja folgendes, du, die Organisation und die Teams und die Kolleginnen und Kollegen sind ein Spiegel der Gesellschaft. So, und das ist etwas, was du, glaube ich, in der Idee, die du gerade dargestellt hast, die du, glaube ich, unterschätzt. Du wirst keine Verträge machen können, weil die Menschen zu unterschiedlich sind. Und ich würde so einen Vertrag im Zweifel ja gar nicht unterschreiben wollen. Und ich glaube aber, dass auf der anderen Seite jemand, der, ich sage jetzt mal ganz stumpf, hörig wäre dem Unternehmen, dass der das aber aus anderen Gründen auch nicht tun würde. So, und deswegen kannst du das nicht. Du musst halt mit diesen unterschiedlichen Menschen und vor allen Dingen auch, was Demografie angeht, ja auch gucken, ne? Da kommt jetzt der 24-jährige Hipster-Skater aus Berlin in dein Unternehmen und muss halt mit dem weißen, etwas bornierten Ü50-Cis-Mann klarkommen. Wie willst du das vertraglich regeln? Die müssen sich erstmal annähern, die müssen erstmal sich beschnuppern und gucken, ne, kann ich eigentlich mit so jemandem arbeiten? So, ne? Und dann musst du natürlich auch mit den Eigenheiten klarkommen. Ne? Ich muss immer an meine Mutter denken. Ne, die hat angefangen als die hat noch Kabel umgestöpselt bei der Telekom in der Telefonzentrale und hat am Ende sich so, die hat immer die Hand gehoben, wenn irgendjemand gefragt hat, wer will, und am Ende hat sie ihre eigenen Callcenter geleitet als Führungspersönlichkeit, und die hatte am Ende einen Arbeitskollegen, der hat, als er angefangen hat zu arbeiten, gesagt, passt auf, wenn ich eine rote Hose anhabe, sprecht mich nicht an. So, und dann hat er alle Jubeljahre eine rote Hose angehabt, so, und dann war der derart beschissen gelaunt, ja, dass man das genau einmal gemacht hat, ihn anzusprechen, und dann hat man gemerkt, warum man das nicht tun soll. So, der hat ganz transparent einen Code ausgegeben, Jungs, passt auf, manchmal bin ich nicht gut drauf, lasst mich in Ruhe. So, ne? Wenn ich die Geschäftsberichte gemacht habe bei unserem Unternehmen, da habe ich die Türe zugeknallt und habe gesagt, leck mich alle am Arsch. Ja, weil das einfach ein unglaublich unbefriedigender Job war, das zu tun. Weil das in, ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Unternehmen mehr Spaß macht, aber es macht halt einfach keinen Spaß, Geschäftsberichte zu formulieren. So, ne? Und das wusste auch jeder. Zwischen November und Januar, wenn Paulus die Türe zu hat, lassen wir die Türe besser zu. So, ne? Und diese Codes gibt's ja und die kannst du ja auch benutzen. Mhm. So, aber vertraglich irgendwie, nee, die Leute müssen einfach offen miteinander umgehen und die müssen halt auch, und das ist etwas, was wir ja gesamtgesellschaftlich gerade verlernt haben offensichtlich, man muss halt auch mit den Fehlern oder Eigenarten des anderen halt klarkommen. So, das funktioniert aber nicht, wenn sich alle hinter dem Rücken das Maul gegeneinander, übereinander zerreißen, und du kriegst es ja in einem kleinen Team mit 15, 20 Mann, kriegst du doch mit, was der eine über den anderen sagt. Oder ob die Führungskraft hinter dem Rücken der Person A etwas über Person B sagt. Man kriegt das immer mit und es führt immer zu Verstimmungen. So, also seid doch nett zueinander, seid offen zueinander, sortiert euch da, ne? Habt einen professionellen Anspruch, und das ist doch die Lösung des Problems, meiner Meinung nach. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, wo es so gelaufen ist. Aber ja, als Star-Jurist, wie ich gerade eben festgestellt habe, sollte ich vielleicht mal nochmal an meiner Karriere arbeiten.
Mir fallen lauter Werbeclaims ein, wie man das gut vermarkten könnte mit dem Juristen, der Gitarre spielt. Du hast ja gesagt, ne, du hast es noch nie so erlebt, dass es in Organisationen so wäre. Und dann ist ja eine Frage, wenn es in irgendeiner Form funktional wäre, für Organisationen so zu funktionieren, wie du es gerade beschrieben hast, dann wären sie ja so. Also so ein System macht ja immer das, was es macht, weil es damit erfolgreich ist. Ja. Dann ist meine Frage sofort, warum ist denn das erfolgreich, eben nicht so zu sein, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Auf so einer professionellen Basis ehrlich zu sein, gut miteinander umzugehen. Warum ist denn das eigentlich aus deiner Sicht so ein Claim, den sich zwar alle hinschreiben, dem aber kaum jemand so richtig nachzukommen scheint?
Auch da.
Also jetzt nicht Weltzeit, ne? Ich will das gar nicht.
Aber guck mal, ich weiß zum Beispiel nicht, wie Pixar oder Google, ne, wie die angefangen haben. Ich glaube, das war schon alles sehr kumpelhaft und ehrlich, und man hat zusammen ausprobiert und durfte Fehler machen. So, und ab einer gewissen Größe wird das natürlich schwierig. Aber auch da gehe ich mit der gesamtgesellschaftlichen Situation, solange du Menschen hast, die Macht haben wollen, wirst du immer auch eine Führungsperson haben, der es egal ist, was mit dir unten drunter passiert, weil sie ihre eigenen Ideen verfolgen. So, und das siehst du ja jetzt ganz klar, wenn du dir mit Blick nach Amerika, du siehst doch ganz klar, ja, dass all diese Diversitätsthemen, die wir die letzten 10 Jahre hatten, so Donald Trump ist Präsident, die haben alle 2 Tage gebraucht, das ist alles weg. So, weil die alle die Macht behalten wollen. So, und das kannst du auf ganz kleine Ebenen runter hebeln. So, in dem Moment, in dem du etwas haben willst, was du nur kriegst, indem du deine eigenen Ideen verfolgst, in dem Moment funktionieren andere Sachen nicht. Ich rede gerade im Übrigen derart wie ein Hippie, dass ich mich selber gerade erschrecke, aber Das ist, also ich empfinde das halt einfach so. Ne? Ich habe gestern oder vorgestern beim Instagram-Scrollen so ein kleines Video gesehen, wo jemand darüber sprach, wie sich das mit Milliardären verhält. So, ne? Und das, also ich bin kein Antikapitalist, so, ne? Aber ich sehe Konsum und Kapitalismus sehr kritisch. Und ich frage mich, wieso es Menschen gibt, die derart viel Geld haben dürfen. So, das ist wie Fußballspieler. Warum darf ein Fußballspieler 150 Millionen Euro kosten? Das ist halt Schwachsinn. Ich würde das deckeln. Dann müsste ich auch nicht 65 Euro bei Leverkusen gegen St. Pauli bezahlen für so ein bekacktes Fußballticket, was sich kein Mensch mehr leisten kann, so dann. Ne? So, und ich habe da keine Lösung für. Ich möchte mich da auch nicht tiefer mit beschäftigen, weil mich das zu Tode deprimiert. Ne? Aber es gibt einfach Punkte, die verstehe ich nicht. Und ich verstehe einfach die Macht des Geldes nicht. Und ich verstehe nicht, wie man diese Geldgier haben kann. Aber die fängt halt einfach auf Teamleiterebene an, weil du einfach 10.000 Euro mehr verdienst und ein bisschen Macht hast, wenn du Abteilungsleiter wirst. So. Und wenn du Abteilungsleiter wirst, dann willst du natürlich auch Hauptabteilungsleiter werden, weil dann kriegst du nochmal 20.000 Euro mehr und hast noch mehr Macht im Prinzip, Sachen zu gestalten, so wie du das willst. So. Und damit muss sich die Organisation rumstreiten, die von oben ja das anders sieht, sozusagen. Die will das ja von oben steuern, während von unten Leute kommen, die es von unten so steuern wollen, wie sie das wollen. Und dieser Gegensatz, ich glaube, das ist der macht das sehr kompliziert. So, und dann darfst du natürlich auch nicht ausklammern, es gibt immer persönliche Befindlichkeiten. Da kommt ein neuer Chef ins Unternehmen und der sagt, ah, super cool, ich finde Person A, B und C doof. Ich habe aber im Freundeskreis noch Person D, E und F und die tausche ich einfach aus. So, und dann hast du da auf einmal Leute und das ganze Ökosystem hast du innerhalb von 5 Wochen auf links gedreht. So, erinnere dich an Jürgen Klinsmann beim Fußball, wie der da bei Bayern München Trainer wurde und irgendwelche Kameras aufgestellt hat und hier und da, und hast du nicht gesehen, alle haben gekotzt beim Bayern. Mhm. Na, so ist das so kann es auch bei größeren Organisationen laufen. Das ist einfach schwierig. Mhm.
Ja, das Machtthema, was du gerade aufgemacht hast, da sieht man ja, also ich glaube, da sieht man die Funktionen aber ganz gut. Das eine ist die Macht, die ja dazu führt, dass Menschen, dass sie etwas tun, was sie spontan so nicht getan hätten, wenn nicht jemand Macht gehabt hätte in dem Moment. Und dann gibt's ja diese verschiedenen Machtinteressen, die an verschiedenen Ebenen aufeinandertreffen. Dieses Aushandeln ist ja das, was eigentlich Organisationen oft rettet vor dem singulären Durchsetzen von einem Interesse. Ne? Dadurch, dass Machtinteressen miteinander streiten, gibt es eine Verhandlung und man kommt eigentlich zu irgendeiner Form von, im besten Fall von einem Konsens, im schlimmsten Fall, glaube ich, von lauter Konsensentscheidungen, die schlimmer schmecken als aufgewärmte Brötchen. Das ist ja schon so ein bisschen Teil des notwendigen Spiels, glaube ich, wenn auch viele Leute dazukommen, weil Macht ja einfach immer da ist. Egal, wenn man jetzt mal diese negative Konnotation weglässt. Ja. Ich wollte eigentlich auf diesen Hippie-Pfad schon umschwenken gerade, weil das fand ich so eine positive Vorstellung. Weil ich gerne gewusst hätte, wie der Hippie in dir sich eigentlich so eine Traumorganisation vorstellt. Wie die eigentlich ist. Wie ist das?
Das ist eine total gute Frage. Habe ich mir noch keine 5 Sekunden Gedanken drüber gemacht. Weil ich aber auch tatsächlich glaube ich, eigentlich will ich meine Ruhe. Weißt du? So. Und ich muss arbeiten gehen. So. Und ich verstehe, dass ich arbeiten muss. Ich bin ja auch halbwegs gut ausgebildet, um in einem Bereich zu arbeiten, der mir Spaß macht. Ne? Aber ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich kann dir das nicht beantworten. Ich war, und so bin ich ja am Ende auch zu der Organisation gekommen, in der ich jetzt so lange gearbeitet habe. Ich war als selbstständiger, freiberuflicher Journalist hier in Düsseldorf und habe davor für die Philatelie und die Numismatik gearbeitet, also für Briefmarken und Münzen. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ne? Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich wäre gerne selbstständig und würde gerne das machen, worauf ich Bock habe. Ne? Und wenn das ein Schreiben über Briefmarken oder über Münzen oder über die Kunstausstellung hier in Düsseldorf ist, im Kunst im Tunnel oder wo auch immer, dann fände ich das, glaube ich, ganz gut. Nebenbei ein bisschen Musik machen, noch ein Buch schreiben, weißt du so. Das Ding ist aber halt, dass ich, und da kommt dieser Zwiespalt halt auch in mir, was Kapitalismus angeht. So, ich bin Mittelstandskind, ganz klar. So, und ich möchte, dass meine Kinder in einem warmen Zuhause groß werden mit einem Kühlschrank, wo auch gesunde und gute Sachen drin sind. Das heißt, ich möchte ein gewisses Einkommen haben. Und das kann ich nicht, indem ich über Briefmarken und Kunstausstellungen schreibe. Das habe ich versucht und das funktioniert nicht. Es sei denn, man arbeitet 20 Stunden am Tag und lässt vielleicht seine Krankenkasse so ein bisschen aus dem Blick. Keine Ahnung. Ne? Also das hatte ich zumindest damals, fand ich, das war ein Riesenbatzen Geld, den man da bezahlen musste. So. Und wenn man dann realistisch so hier hinguckt und so, ich sitze halt auch gerne auf der Couch und guck Fernsehen, weißt du so. Und das, ich bin da schizophren. Also der Hörer wird sich auch vielleicht bei ein, zwei Stellen so denken, boah, was ist mit dem Kerl los? Aber es ist für mich ganz schwierig. Ich habe, also meine Frau sagt immer so, ja, wie du bist nicht glücklich in deinem Job. Ja, ich habe noch nie gearbeitet und fand das geil. Habe ich noch nie. Ich wusste auch nie, was ich werden soll. Ich habe Jura studiert, weil ich gedacht habe, ich werde Rockstar. Also mit meiner anderen Welt, nicht mit der jetzt. So, ne, das war.
Selber Verträge schließen können oder wie warst du
dann? Nein, ich hab einfach irgendwas studiert. Es war total random. Ich wollte mit meinem besten Freund irgendwo in irgendeiner Stadt vom Land weg. So, und ich habe gedacht, nach 3 Semestern ist das Thema durch und ich bin ein super cooler Typ. So, was man halt so mit 19 denkt, wenn man vom Land kommt und in einer geilen Band spielt. So, ich habe gedacht, ah, cool. So, und dann sitzt du da, ich meine, das kennst du ja auch, dann sitzt du da im 10. Semester und denkst dir so, okay, so, jetzt habe ich 5 Jahre hier gesessen, ein Studium versucht, ja, zu leben, das dir völlig am Hintern vorbeigeht, also jetzt mal ohne Scheiß, wir haben im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen, die hat das ja scheinbar Spaß gemacht, ich fand's Horror. Jura ist der absolute Horror, ich find's beschissen. So, ich fand jeden einzelnen Tag in meinem Jurastudium ätzend. So, aber nach 10 Semestern musst du das doch fertig machen. Weil sonst hast du einfach 5 Jahre Loch in deinem Lebenslauf. Wer erklärt dir denn mit 30 dann, ja, was haben Sie denn die letzten 8 Jahre gemacht? Boah, ja, da habe ich in meiner Wohnung gesessen, habe Konzerte organisiert, habe versucht, einen Mail-Order zu starten, um Schallplatten zu verkaufen und am Ende des Tages hat das alles nicht funktioniert, die Band hat sich aufgelöst, der Mail-Order ist abgewickelt und ja, ich habe einen Führerschein. So, ja, das ist ja dann auch keine Option. Also das ist eine Option, das kann man auch machen. Ne, aber für mich war das keine Option. Ich habe mich dann halt durchgequält durch mein Staatsexamen, bin dann Diplom-Jurist oder wie der Fokus zu Armin Laschet sagte, Halbjurist. Ne, aber in NRW gibt es nun mal ein Diplom dafür. Ne? Das heißt, ich habe hier ein super schönes Diplom an der Wand hängen. Natürlich nicht, aber ich könnte es mir aufhängen, wenn ich wollen würde. So, und mit einem Diplom-Jurist kannst du halt dann relativ viel machen, weil Jura halt überall irgendwo, du kannst lesen, schreiben und Sachen halt umsetzen, die du gelesen hast. So, ne? Das hilft dann halt. Und das war halt alles. So, ne? Aber ich hatte nie ein Ziel vor Augen, was ich gerne werden wollen würde. Ich habe Crazewire gegründet, weil ich halt Bock hatte zu schreiben. Und das war der erste Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, das könnte mir Spaß machen. So, aber das war schon in den 2000er Jahren und da hast du ja, da haben die ganzen Musikmagazine haben schon die ersten haben sich schon aufgelöst, bei den anderen hast du gemerkt, okay, die arbeiten nur noch mit Freien und die Freien kriegen dann die Schallplatten und CDs umsonst und dürfen mal zu Metallica auf die Gästeliste. So, aber Geld verdient hast du damit ja nicht mehr, ne? So, und das war dann auch keine Option. So, was machst du denn da? Also was machst du denn als Mensch, der so ist wie ich? Ich habe da keine Lösung für. Ne?
Ich glaube, ich bin jetzt nicht der, der immer irgendwie nach einem Positiven sucht, aber was ich sehr spannend finde an so Figuren wie hier, ist, dass ja da so ein Potenzial drinsteckt, was Unternehmen aber in der Regel nicht so richtig heben können. Gestern, glaube ich, kam, jetzt zumindest tauchte das bei mir in der Timeline auf, ne, das mit dem letzten Craze war ja 430 oder 80 Euro.
480 Euro,
das musst du ja erstmal machen.
Also, ja, und genau, und ich denke mir so, boah, andere spenden. Ja, und ich denke, ich höre dann hier fest und flauschig und denke mir so, geil, die haben 2,4 Millionen gespendet, weißt du so. Da denke ich mir so, das sind 480 Euro. Aber da kommen wir in die Sinnhaftigkeit, ne, oder in sinnstiftende Tätigkeiten. So, ich brauche halt oder ich brauchte auch etwas. Ne, für den Hörer, der jetzt nicht weiß, was Crazewire ist, das war ein Online-Magazin, bis wir 2018 dann aufgrund von Kindern und Arbeit und so dann gesagt haben, komm, wir machen einen Haken dran. Wir haben dann 2023, habe ich mit zwei guten Freunden dann das nochmal neu gestartet und wir machen ein Printmagazin jetzt auch. Das gab es früher nicht, so, sondern wir machen jetzt 2 oder 3 Ausgaben im Printformat und alles abzüglich der Druckkosten, was reinkommt, geht halt dann immer an einen anderen wohltätigen Zweck. Diesmal war das Skate 8 von Titus Dittmann, der da einfach Kinder supportet, die weltweit gesehen da einfach ja Hilfe brauchen auf verschiedensten Arten und Weisen. So. Und für mich war das ganz klar, wenn ich sowas mache, dann brauche ich da etwas, was mir ein gutes Gefühl gibt. So. Denn, und da hatten wir, glaube ich, eben schon mal drüber gesprochen, so ich, man hat ja sonst kaum Möglichkeiten mehr, irgendetwas Schlaues zu machen, wenn man so müde ist von Job, Familie und dem ganzen anderen. Ne? Also man wird ja auch müde, wenn man Nachrichten guckt mittlerweile. So. Es ist halt einfach alles anstrengend. So, ne? Und wenn man dann mit was Schönem auch noch was Sinnstiftendes veröffentlichen kann, dann hilft mir das ungemein, morgens aufzustehen und zu sagen, das ist alles gut und es wird auch alles gut. Ne, so. Und dann sind natürlich 500 Euro tatsächlich, das ist dann schon gut. Ne, also wir sind da auch happy mit und das werden wir auch weiter betreiben, solange wie es geht einfach. Ne, und solange es Leute gibt wie dich oder halt diverse anderen Menschen, die Hefte ja mittlerweile auch schon vorbestellen, obwohl wir noch gar keinen Veröffentlichungstermin haben. Solange das so ist, machen wir das natürlich auch weiter und versuchen auch das Beste für den jeweiligen Spendenzweck dann rauszuholen. Weil das halt, also ich brauche das.
Ja. Und das, also mal davon abgesehen, dass diese Werbeeinblendung für Craze war ja die schönste Werbeeinblendung ist, die man machen kann, weil sie nämlich wirklich lohnenswert ist und weil es nicht so ein Ich kaufe das Magazin und weil da Spenden rausgehen, sondern ich kaufe das ja, weil ich es einfach gut gemacht finde und weil es mir Freude macht, wenn es kommt. Und das finde ich jetzt auch nochmal eine andere Qualität, als ich mache was, weil ich damit spende. Ne? Das
finde ich ja, also da kommen wir wieder zu dem, was ich eben sagte. Ne? Ich habe halt einen professionellen Anspruch. Ne? Mhm. Also ich habe mit Carsten einen Layouter, den ich für wahnsinnig gut halte. Also die Hefte sind unfassbar professionell gelayoutet. Ne? Eins der großen Punk-Magazine in Deutschland hat in der Kritik dazu auch gesagt, was hat das noch mit Punk zu tun? Das sieht viel zu gut aus, wo ich nur dachte, so boah, muss ich Punk sein und irgendwas Hässliches machen. Ne? Aber jeder wie er will. Ne? So und dann kommt mit Sven halt noch jemand dazu, der so einen ganz anderen, der ist jetzt nochmal so 3-4 Jährchen älter als wir beide, ne? Der dann nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auch musikalisch mit reinbringt. So. Und das ist unglaublich erfüllend, sowas zu machen, aber natürlich muss das gut sein. So, und natürlich musst du dann, wenn du das für dich mit einem professionellen Anspruch betreiben möchtest, natürlich muss das ein Niveau erreichen, das halt einfach besser ist als ja Sachen, die du selber nicht lesen wollen würdest, sondern das muss halt auch so sein, dass du es selber lesen möchtest. Und da kommt man natürlich an seine Grenzen, ne, wenn man jetzt so familiär wie bei mir jetzt zu Hause mit demenzerkrankter Mutter und so, ne, dann schafft man vielleicht es nicht, seinen Anspruch gerecht zu werden, Aber, und jetzt ziehen wir den Bogen wieder zum Anfang, dafür mache ich das ja mit Freunden. Ne? Die kriegen das mit, die haben feine Antennen und die springen dann für mich da rein. Und so ist das in der Organisation im Optimalfall ja auch. Ne? Wenn du diesen Ehrlichkeits- und professionellen Anspruch hast, dann ist mir doch egal, ob mein Gegenüber jetzt ein Freund oder nicht ist. Ich sehe, das struggelt jemand und dann hüpfe ich da rein, weil mein professioneller Anspruch ist, dass es das Beste ist, was wir machen können. So, und das ist etwas, ne, ja, da ist der Hippie in mir halt einfach, der kommt da raus und ich wünschte mir, dass das häufiger in diese Richtung gehen würde und tendieren würde, egal ob du das jetzt gesellschaftlich oder in der Organisation oder im Freundeskreis guckst. Wenn du siehst, dass einer struggelt, ey, helf ihm doch einfach.
Lasse, ich denke, das können wir einfach so stehen lassen. Guck mal, dass wir uns noch ein bisschen den Wind durchs Gesicht pusten lassen. Schöner Satz, danke dir.
Ja, Falk, das war sehr schön mit dir.
Tschüss, Lasse, war schön, dass du da warst.
Tschüss.
Unsere heutige Reise endet und unser Kompass führt uns zurück zu vertrauten Ufern. Die gemeinsam gehobenen Schätze, Theorien, Ideen und Einsichten sind Werkzeuge für die Zukunft, bereit, genutzt zu werden. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir erneut den Anker lichten und uns aufmachen, um die Geheimnisse der Organisation zu entschlüsseln.